Ja, die Essener Mannschaft hat richtig Charakter gezeigt und nach dem Debakel gegen Rostock in der englischen Woche richtige Reaktion bewiesen. Zwei Siege hintereinander. Es könnte der Start für eine Serie sein, so besprechen wir es zumindest heute. Vor dem Derby gegen Duisburg und der Länderspielpause davor stehen aber noch zwei Aufgaben auf dem Programm, Aue und Viktoria Köln. Auf dem Papier ist das machbar. Wir analysieren aber heute, was RWE liefern muss, damit dann auch wirklich die vier Siege in Serie am Ende dabei rumkommen.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge nach dem Sieg in Hoffenheim. Julian Witzel ist heute bei uns, du warst auch in Hoffenheim mit dabei, kannst gleich berichten.
Jawohl.
Und Martin Herms auch wieder mit am Start.
Jawohl, hallo.
Ja, lass uns doch direkt über das Spiel sprechen. Ich meine, da war allgemein die Woche ordentlich Druck auf dem Kessel bei RWE. Jetzt haben sie zweimal gewonnen. Und man kann sagen, eindeutig eine Reaktion gezeigt, ne?
Ja, absolut. Also Uwe Koschner stand, glaube ich, nach dem Rostock-Spiel auch selber mit dem Rücken zur Wand. Da braucht es eine Reaktion der Mannschaft. Das hat sie jetzt geliefert mit 6 Punkten aus den 2 Spielen. Und jetzt geht man aus dieser Trubelwoche generell mit dem Böller-Skandal auch noch mit Mannheim dann doch relativ beruhigt raus, wo man jetzt, glaube ich, nach Rostock nicht mit gerechnet hätte. Also muss man auch mal sagen, Chapeau ans Team, Trainerteam, an alle. So wie es gemacht und gelöst wurde jetzt im Endeffekt.
Martin, du hast letzten Talk gesagt, das könnte oder das Mannheim-Spiel könnte ja vielleicht so ein Wendepunkt sein. Vielleicht hat es ja auch nochmal näher zusammengeschweißt. Mhm, jedenfalls ja. Zeigt jetzt die Kurve wieder so ein bisschen nach oben, ne? Und ja, man ist voll dabei wieder.
So furchtbar, dass auch alles dann gelaufen ist dann mit diesem Böller-Eklat. Aber ich glaube schon, dass es nochmal Fans und Mannschaft zusammengeschweißt hat. Man hat da echt eine extreme Drucksituation überstanden, im Vorfeld schon mit der ganzen Diskussion. Und ja, und dann haust du nochmal 3 Tage später einen in Hoffenheim raus, nach Rückstand da nochmal gewinnen gegen eine wirklich sehr ordentliche U23-Mannschaft. Ist auch sehr unangenehm, zum Ende einer englischen Woche in Hoffenheim zu spielen. Das ist eine der laufstärksten Mannschaften, die zwar jetzt nicht die Ergebnisse erzielt hatte in diesem Jahr, aber trotzdem sehr, sehr viele gute Einzelspieler mit Zeidler, Eduardo, Luka Duric. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft. Und da nach dem Rückstand nochmal zurückzukommen, also wirklich Chapeau. Aber eins hat diese Mannschaft auf jeden Fall bewiesen, nämlich mentale Stärke bisher im Laufe der Saison. Sie hat nicht immer den besten Fußball gespielt, aber unter Druck kann und hat sie bisher immer geliefert.
Ja.
Szene des Spiels.
Mal direkt draufgerückt, dann steigen wir noch tiefer ein. Welche Szene hast du da rausgesucht?
Ja, ich habe das 2:2 gewählt. Also eigentlich ein negative Szene aus Essener Sicht. Klaus Jasula lässt sich da ordentlich eindrehen vom Henrich, stürzt dann so auf den Ball und provoziert dann halt den Handelfmeter. Und der Hoffenheimer Trainer, Kleiner Heißmann, sagt auch im Nachgang, ja, er hat sich gewundert, warum es nicht Gelb-Rot gegeben hat. Ich mich jetzt im Nachgang ehrlicherweise auch. Und dann weiß man auch nicht, wie das Spiel gelaufen wäre. Andererseits fand ich halt die Reaktion der Essener nach dem 2:2 so bemerkenswert, weil gerade nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit gab es, finde ich, einen klaren Bruch wieder. Da war gar keine Struktur mehr im Spiel. Und dieses 2:2 hat dem Team ehrlicherweise wenig bis gar nichts angemacht und ausgemacht. Und dann kam, finde ich, sogar mit die beste Phase des Spiels der Essener, auch bedingt dann nochmal durch Einwechslungen, Abiyama, Müsel.
Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Genau. Und deswegen, das war, finde ich, dann der Auslöser sogar für den Sieg, dass dieses Gegentor fiel und dann aber die beste Essener Phase begann. Und das mündete dann erstmal im 3:2, später noch 4:2. Also das fand ich dann schon bemerkenswert. Und wie Martin sagte, dass dieses Team dann diese gewisse Standfestigkeit auch hat und sich gegen Widerstände auch strebt, hat dann diese Szene eigentlich verdeutlicht auch, dass sie sich da wieder rausgezogen haben.
Martin, wie hast du die Szene gesehen? Hätte Klaus Jasula sich wahrscheinlich nicht beschweren können, wenn er da...
Also erst habe ich mich überhaupt gewundert, was er da macht. Also so ein erfahrener Mann, ich glaube, das wird er sich hinterher auch gefragt haben, warum er sich dann hinschmeißt. Wahrscheinlich wollte er einen Foul ziehen und dachte, er sei wohl im Mittelfeld oder so. Aber ja, das noch mit einer gelben Karte zu machen und überhaupt einen Strafraum, also kennt man jetzt eigentlich so nicht. Ne? Er ist jetzt nicht für besonders dämliche Aktionen bekannt, Klaus Jasula, so ein erfahrener Mann. Aber ja, ich bin da beim Hoffenheimer Trainer, da hätte man schon Gelb-Rot geben können. Wäre natürlich dann extrem hart gewesen, ne? In Kombination mit dem Elfmeter. Aber gut, konnte man dann irgendwie überstehen und manchmal braucht man ja vielleicht auch so ein bisschen das Glück dann, ne? in so einer Phase.
Ja, dann mach doch direkt weiter mit deiner Szene.
Ja, eine positivere Szene natürlich, das 1:1, wie ich finde, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr wichtig aus rot-weißer Sicht, weil es war, muss man auch mal sagen, keine gute Halbzeit von RWE. Gerade nach dem Rückstand kam man überhaupt nicht rein. Man hatte nicht das Gefühl, dass diese Truppe jetzt da nochmal zum Ausgleich kommt und dieses Spiel dreht. Ja, und dann musste eine Einzelaktion her. Sehr, sehr schön vorbereitet des deutlich besseren Kaito Mitsuta, wie ich finde, ne, im Vergleich zu den Vorwochen. Also aus seinem kleinen Formtief hat er sich da jetzt auch rausgekämpft und hat mir eh gut gefallen, diese Kombination. Kaito Mitsuta auf 10 hinter Jansen und da haben sie es perfekt zusammengespielt. Ja, und dann kommt da so ein Chipball ins Zentrum und da macht der Jansen den schon wieder weg, ne? Also unglaublich, wie er sich da dreht, auch wieder so halb Hüfte, Oberschenkel, ja. Ne? Total unkonventionell, wie er sich dann,
Annahme.
Genau, da sieht er immer manchmal so hölzern aus, aber wie schnell er sich dann einfach dreht und den dann reinnagelt mit seinem starken linken Fuß, das war schon richtig gut und ja, für Rot-Weiß einfach ein super, super extrem wichtiges Tor, dann nochmal mit einem guten Gefühl in die Halbzeit zu gehen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn sie dann, wenn sie es nicht gemacht hätten, aber das war schon, wie ich finde, schon so ein Wendepunkt.
Mhm. Ja, fand ich auch. Also noch ergänzend dazu, weil du hast gemerkt, Koshinat am Rand wurde auch immer unruhiger. Auf der Gegenseite, wo ich auch saß, Pfeiffer und Stegemann tigerten immer mehr rum, brüllten mehr rein. Also da war schon Druck auf dem Kessel, hast du gemerkt, gerade vor der Halbzeit, weil du gemerkt hast, es lief überhaupt nicht. Und dann dieses Ding mit Halbzeitpfiff quasi. Das hat dann vielleicht nochmal ganz andere Kräfte freigesetzt und ja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn das nicht gefallen wäre. Koschner hat ja selber auch gesagt, die Halbzeitansprache wäre auch eine andere gewesen, weil zufrieden war er definitiv nicht.
Ja, und Marek Jansen trifft ja dann auch ein zweites Mal.
Ja.
Wir haben oft in den vergangenen Wochen drüber gesprochen, ja, im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da oben drin sind, hat RWE diesen X-Faktor nicht, aber anscheinend, ja doch.
Ich muss meine Meinung revidieren. Ich hatte das ja vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, dass es dass ein Unterschiedsspieler in diesem Kader fehlt. Und ich finde, ja, Marek Jansen hat diese Bezeichnung inzwischen verdient. Allein schon ein Blick auf die Zahlen. Ich meine, 12 Tore in, das ist jetzt unglaublich, in 864 Minuten. Also das ist eine unfassbare Quote. Die Jungs, die vor ihm stehen, so ein Lobinger zum Beispiel, der hat zwar 2 Tore mehr, der schießt aber auch Elfmeter und der stand über 2000 Minuten auf dem Feld. Engelhardt auch, also wenn man das mal jetzt hochrechnet, in den ersten 7 Spielen hat er 5 oder 6 auf der Tribüne verbracht. Wenn er jetzt mal die ganze Saison durchgespielt hätte, dann ja, würde er irgendwo auch zwischen 15 und 20 Toren stehen. Also er macht einfach momentan den Unterschied, hat jetzt in dieser Woche den Unterschied gemacht, mit diesem Dosenöffner dann auch bei dem Heimspiel gegen Mannheim. Und jetzt auch wieder die 2 Tore extrem wichtig. Und der hat so ein Selbstvertrauen, der hat so eine breite Brust und einen überragenden linken Fuß, dann auch in der zweiten Halbzeit dann kopfballstark. Also war schon wichtig, ihn dann spielen zu lassen. Ich glaube, so schnell wird Uwe Koschner den Mann nicht mehr draußen lassen, wie in Osnabrück. Das war schon ein Fehler, weil ja damals so diese Begründung, ja, er trifft ja eigentlich nur zu Hause, ne, und auswärts weite Wege. Mhm. Stimmt ja so nicht. Eine Mannschaft wie Rot-Weiß Essen, gerade jetzt in dem 4-2-3-1, die ja auch den Anspruch hat, nach vorne zu spielen, kommt ja immer wieder auch in Abschlusssituationen. Und da brauchst du eben so einen wie Jansen. Und es hat sich schon wirklich gelohnt, den jetzt spielen zu lassen. Und man sollte ihn auf jeden Fall auf der Platte lassen in den nächsten Wochen.
Und da muss sich dann Potocznik erstmal hinten anstellen, ne? Aktuell.
Ja, absolut. Also,
zu Recht.
Ja. Zu Recht auch. Koschinat sagte auch nach dem Spiel, klar, er hat andere Ansprüche. Aber so gesehen hat er sich ja noch nicht mehrfach unter Beweis gestellt, weil sein Körper einfach nicht mitmacht. Und Martin sagt es ja, die Quote ist ja phänomenal, was Jansen da wirklich auf die Platte bringt. Und er arbeitet jetzt auch wieder deutlich mehr gegen den Ball. Also er pumpt sich auch wirklich aus, die 60, 65 Minuten, die er auf dem Platz ist. Da kommt ja nochmal ein Potocznik oder ein Abiyama und die sorgen ja dann nochmal für die zweite, dritte Luft. Und das ist ja auch das Entscheidende. Der Doppelpack von ihm hätte ja diesmal nicht gereicht. Also du brauchtest noch diese Zusatzenergie von der Bank. Und wenn das Zusammenspiel dann in der Form so passt, ist das nahezu perfekt aufgegangen in der zweiten Halbzeit, muss man ja sagen. Ne?
Ja, also es ist ein Spiel der auch ein Spiel der Einwechslung, der guten Einwechslung von Uwe Koschinat.
Ja, absolut. Vielleicht nochmal so ergänzend nochmal zu Jansen. Klar. Da muss man sich immer wieder vor Augen führen, ne, dass man den eigentlich wegschicken wollte. Ne? Also in der Sommerpause. Das ist für mich, habe ich schon mal hier betont, das ist für mich die könnte die Geschichte der Saison werden. Ne? Also der war weg. Man hat nicht mehr mit ihm geplant. Man hat ihm nahegelegt, zu wechseln. Und dann ist es ihm eigentlich zu verdanken, ne? Und seinem Kampfgeist zu sagen, ich bleib jetzt hier, ich beiß mich durch, er hat sich gearbeitet, ist deutlich besser geworden und jetzt steht er bei 12 Toren. Ja, wo wäre Rot-Weiß jetzt ohne diese Tore? Weil er schießt ja nicht irgendwie ein 4 oder 5-0, sondern super wichtige Tore. Er hat schon Spiele entschieden, Punkte gesichert. Also man stelle sich jetzt vor, RWE hätte jetzt auf den dauerverletzten Schuber Potocznik setzen müssen und Yannick Mause, der eben nicht funktioniert hat. Also dann würde man jetzt, glaube ich, nicht mehr von Aufstieg reden.
Ja, mit einem Tor gegen Duisburg in ein paar Wochen könnte er sich ja dann quasi auch schon unsterblich machen.
Ich glaube, dann könnte er so diesen Heldenstatus eines Simon Engelmann dann erreichen. Ne? Und das ja nochmal auf einem anderen Niveau. Ich meine, Engelmann war ein super Regionalliga-Torjäger und Jansen jetzt in der dritten Liga. Also.
Aber das ist ja genau das, was du sagst. Eigentlich seit dem Aufstieg sind sie doch auf der Suche nach diesem Jansen, weil Engelmann konnte die Quote in der dritten Liga ja auch nicht mehr halten. Und wenn du jetzt diesen Mann in deinen Reihen hast, dann musst du ihn jetzt auch extrem stärken. Und da bin ich bei Martin. Zwischendurch hat Koschinat ja doch wieder rausgenommen, obwohl er die Quote schon hatte. Und ich glaube, das würde er jetzt auch kein zweites Mal mehr machen. Also gibt es ja auch überhaupt keine Argumente dafür, ihn draußen zu lassen.
Ja, da muss man ja Koschinat auch zugutehalten. Er ist ja jetzt auch nicht wirklich stur, ne? Also, sondern er ist ja bereit, auch Änderungen vorzunehmen. Ich glaube, mit ihm kann man ja schon reden, so, ne? Und er hat das ja auch gemacht. Er hat den ja in 60 zum Beispiel draußen gelassen. Da gab es ja diese Brandrede von Jansen. Und da war er jetzt vielleicht nicht nachtragend, auch wenn ich bestimmt weiß, dass ihn das genervt hat, natürlich. Aber
hätten andere Trainer anders genau, reagiert.
Andere Trainer. Dann hat er ihn nochmal in Osnabrück draußen lassen. Aber da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, komm, der ist jetzt wirklich gut drauf. Und ja, wir brauchen einfach diesen Mittelstürmer vorne. Und er hat es ja gemacht. Er ist nicht stur geblieben. Und das muss man dem Trainer auch zugutehalten.
Ja, und ansonsten trifft ja Alonso weiter abgezockt vom Elfmeterpunkt, muss man auch sagen.
Ja.
Auch nicht schlecht, so einen sicheren Elfmeterschützen in den eigenen Reihen zu haben, ne?
Ja, muss ja nicht immer ein Stürmer sein, finde ich, ne? Also ein Innenverteidiger, was brauchst du? Du brauchst einen strammen Schuss und du brauchst vor allen Dingen Nerven, ne? Und Rios Alonso ist eh ein Typ mit Haltung, ist ein Leader und ja, warum nicht?
Ja.
Das ist ja genau das. In diesen Aktionen dann diese Verantwortung zu übernehmen, dann ist ja egal, ob du Innenverteidiger, Rechtsverteidiger oder Neuner bist. Du brauchst einfach die Überzeugung, die Dinger zu machen. So hat er es danach auch erklärt, als sei es das Normalste der Welt. Und ich glaube, diesen Anspruch oder diese Selbstverständlichkeit musst du auch haben, um zum Elfmeter anzutreten. Wenn du jetzt Zweifel hättest, ist es schwierig. Also ich glaube, Jansen in der jetzigen Form wird den auch reinnageln, weil er einfach alles trifft. Aber ich
treffe den auch mit der Hacke oder so. Ja. Keine Ahnung, der geht rein jetzt. Ja.
Aber trotzdem gut, einen in den Reihen zu wissen. Auch der ein richtiger Leader ist einfach.
Ja, dann lass uns trotzdem noch kurz über die Einwechslung sprechen, die ja eigentlich soweit alle einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Vor allem nochmal dann auch herausgehoben von Uwe Koschinat war Lukas Brumme, der sehr stark performt hat.
Ja, ne? Für mich war das die Entscheidung des Spiels, ehrlicherweise. Er hat auch zu Recht gesagt, Game Changer, weil auf der Seite agierte ja wieder Marvin Obus. Jetzt kann man die Bilanz ziehen der englischen Woche. 3 Spiele, 3-mal von Beginn an, 2-mal wirklich schwach bis unterirdisch, 1-mal ja, halbwegs solide, aber auch nicht mehr als mit Ansätzen. Und dann kommt er rein, stärkt dadurch aber auch Bouebari, der auch vorher sehr große Probleme hatte. Also dieses Zusammenspiel, Doppel-B, hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Und Brumme hat ja unfassbaren Dampf erzeugt und 3-2 eingeleitet, 4-2 vorbereitet. Also mit maßgeblich dafür, dass sie das Ding gezogen haben, absolut.
Er ist ein gelernter Offensiver. Als er damals aus Wiesbaden kam, da hat man sich halt eigentlich vorgestellt, dass er links offensiv spielt und hat man dann gemerkt, okay, der bringt ja schon sehr viel, wenn er hinten links kommt, weil er mit seiner Dynamik, ne, mit dem Ball am Fuß dann aus der Tiefe kommt, das tat der Mannschaft halt immer ganz gut. Und ich weiß, so viele gute Spiele von ihm offensiv habe ich gar nicht gesehen, aber da hat es wirklich super funktioniert mit jemandem, der ihn hinten abschirmt, mit Bouebari. Könnte vielleicht jetzt nochmal für den Endspurt ein Modell sein, das sich ja als wichtig erweist.
Und vor allen Dingen da so das eine Wort, was finde ich immer hängen bleibt, was Koschinat dann sagte, Gradlinigkeit. Und Gradlinigkeit ist das, wofür ein Brumme steht, auch ein Bouebari. Also wenn es gut läuft und Gradlinigkeit ist aber gerade das, wofür ein Obus nicht steht. Ja? Ist ja mehr so dieser Schnörkelspieler und in der Phase hat es halt diese Gradlinigkeit und Überzeugung vor allen Dingen gebraucht und ja, hat er gut gemacht. Und was jetzt für Obus erstmal bedeutet, denke ich mal, Platz auf der Bank.
Er hat halt seine Chancen bekommen.
Genau, also dreimal
mehr. Das Argument sieht ja nicht mehr. Er müsste jetzt mal häufiger von Anfang an spielen. Er durfte jetzt 3-mal spielen in einer englischen Woche.
Ja.
Und ich hatte echt gehofft, nach diesen einigermaßen ordentlichen Ansätzen im Heimspiel gegen Mannheim, dass er jetzt nochmal vielleicht eine Schippe drauflegt. Und da kam ja gar nichts. Also ich habe mir gestern nochmal das Spiel angeschaut bei Magenta. Und dadurch, dass eben so wenig Zuschauer im Stadion waren, konnte man dann Uwe dann ganz gut hören. Und ich weiß nicht, wie oft der Marvin geschrieben hat, jetzt lauf endlich an und so. Ne? Also der hat ja wirklich immer wieder pushen müssen. Das kann ja auch nicht sein. Also weiß nicht, immer ein Tempo. Wenn ich dagegen so einen Luka Duric auf der anderen Seite sehe, wie agil der war. Also wirklich sehr, sehr enttäuschend, wie er da gespielt hat. Und dann gab es noch diese eine Szene nach einer Ecke, da ist der Ball irgendwie einen Meter vom Tor und dann geht er da irgendwie nicht richtig hin. Das
stimmt,
wirkt alles so.
Zweiten Pfosten, ne? Ja.
Muss ich mich doch mit allem reinschmeißen, was ich habe. So. Und ich, nochmal, das ist bei Marvin Obus keine Frage des Könnens. Das ist ein super Fußballer, hat er unter Beweis gestellt. Aber wenn er sich jetzt endlich durchsetzen will, dann muss er mehr tun. Dann muss er einfach mal über die Schmerzgrenze hinausgehen. Und das habe ich jetzt ehrlicherweise vermisst. Und ich meine, Uwe Koschinat ist normalerweise niemand, der Spieler sehr schnell zur Halbzeit auswechselt. Weil normalerweise, wenn du jemandem das Vertrauen schenkst, dann besprichst du dich nochmal eine Halbzeit. nimmst du mal ein paar Korrekturen vor und hoffst, dass da wenigstens dann nochmal Viertelstunde, 20 Minuten was bringt. Aber ja, hat dann sofort reagiert in der Halbzeit raus und das war für mich dann auch alternativlos.
Ja.
Vielleicht gerade, weil er die zwei Chancen vorher in den zwei Spielen auch hatte, dann da sagt zweieinhalb Spiele Chance und dann ist aber jetzt auch genug damit, ne?
Ja. Noch vielleicht als letzten Aspekt zum Spiel. Tino Casali stand ja zwischen den Pfosten. Wie ist da so euer Eindruck jetzt als Golds und Wienern Vertreter?
Also ich finde, er strahlt eine unfassbare Ruhe aus, auch mit Ball. Hat dem Team einfach gut getan. Also diese österreichische Entspanntheit scheinbar. Fand ich sehr angenehm, ehrlicherweise. Hat auch noch einen gut rausgefischt, meine ich, so ein Schlenzer. Tore konnte er jetzt nichts machen, logischerweise Elfer. Der andere sehr verdeckt, kurze Ecke, ja, auf dem falschen Bein erwischt. Aber so generell finde ich eine astreine Leistung, wenn du auch überlegst. Geschichte hatten wir die Woche ja auch noch mal vor der Einwechslung das letzte Mal gespielt, glaube ich, im Februar
24,
wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja. Dafür jetzt so zu performen. Also da hatten sie auch dann irgendwie noch einen guten Hintergedanken, dann doch noch eine Nummer 3 aus dem Köcher zu ziehen, ne, kurz vor Transferende.
Ja, ist halt ein erfahrener Mann und klar, der hat 2 Jahre nicht gespielt, aber der hat zweite Bundesliga gespielt, der hat in Österreich in der Bundesliga gespielt, das ist dann für den wie Fahrradfahren eben, ne? Ja. Wenn du da reinkommst, dann bist du halt nicht raus und ja, so ein 30-Jähriger mit Erfahrung, der gibt dir dann vielleicht schon noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob Malte Brünning gut genug gewesen wäre, um das zu überstehen, der sicherlich auch noch Schritte machen muss. Nein, er war ruhig, er war abgeklärt und war schon mal wichtig, mal ein Spiel ohne Torwartfehler auf jeden Fall zu überstehen. Er hat meistens die Sicherheitsvariante gewählt mit Ball, also häufiger nach vorne geschlagen, war sicherlich auch eine Ansage, war in Ordnung. Also ich denke mal, auch wenn Wien jetzt zurückkommt, ist auch nicht klar. Was wir gehört haben, ist, dass er jetzt am Montag nochmal eine Untersuchung hat beim HNO. Ob er jetzt spielen kann oder nicht, weiß man nicht. Aber ich glaube, auch wenn er spielen könnte, wird man sich jetzt am Samstag für Casali entscheiden, weil es irgendwie auch nach dem Spiel, finde ich, keinen Grund gibt, ihn rauszunehmen. Und ist natürlich auch klar, dass Felix Wienand vorher nicht gut ausgesehen hat, ne, in den Wochen, in denen er gespielt hat. Also für Felix Wienand war so diese Golzverletzung ist denkbar schlecht gelaufen, da muss man ja auch mal sagen. Selbst nicht sportlich überzeugen können, dann natürlich dieser schlimme Vorfall, das hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt.
Ja, absolut.
Und es gibt ja da auch ganz gute Nachrichten, was wir gehört haben. Bei Jakob Golds wird es wohl deutlich schneller gehen. Also es hieß ja immer erst Ende März, Anfang April. So wie es aussieht, könnte er schon für das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln ein Thema werden. Also er sah wohl im Training sehr, sehr gut aus, macht ordentliche Fortschritte.
Ja, also noch vor der Länderspielpause.
Nochmal vor der Länderspielpause eventuell oder spätestens dann gegen Duisburg. Und ist natürlich eine gute Nachricht, wenn du jetzt
perfektes Timing, ehrlicherweise.
Eine unumstrittene Nummer 1 dann nochmal im Endspurt dann hast. Das ist schon gut gelaufen dann.
Ja. Ja, lass uns noch auf die Tabelle schauen. Denn die zwei Siege haben jetzt dazu geführt, dass RWE wieder voll dabei ist. Ne? Platz 4, 2 Punkte hinter Duisburg, genauso wünscht man sich das sicherlich an der Hafenstraße.
Ja, wir haben auch gelernt, so schnell sollte man die Mannschaft nicht abschreiben. Wir hatten ja schon irgendwie, sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Truppe jetzt nicht zweitligareif ist. Gut, ehrlicherweise sah auch nicht viel danach aus, ne, nach den Spielen in Rostock und in Osnabrück. Aber gut, man muss einfach sagen, die Maßnahmen von Uwe Kostnad haben gefruchtet. Erste Systemumstellung, die schon zum Spiel in Rostock erfolgte. Nur da hat man sich natürlich katastrophale Fehler erlaubt, die systemunabhängig sind, wie ich finde. Und trotzdem hat man schon gemerkt, 4-2-3-1 ist für diese Mannschaft mit so vielen talentierten Offensivspielern einfach das bessere System. Es wäre ja irgendwie fahrlässig, da jetzt noch jemanden rauszunehmen für einen dritten Innenverteidiger. Also das hat sich schon so eingependelt. Dann, wie ich finde, hat man gesehen, Mannheim dieses Duo Müsel-Jasula passt deutlich besser als Reisig-Jasula, hat man, finde ich, am Samstag
vor allen Dingen
auch gesehen.
Finde ich, genau, riesige Lücken im Zentrum auch. Das war mit das größte Problem, finde ich, nach dem 0-1. Haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geschlossen bekommen, aber gebe ich dir komplett recht. Jasula Reisig ist kein Zukunftsmodell, auch nicht für die nächsten Wochen. Also zu ähnliche Spielertypen, beide kreieren dann nichts nach vorne und trotzdem haben sie dann teilweise nicht die hohe Oberhand im Zentrum selber. Die Hoffenheimer mit Duric und so sind ja teilweise einfach nur da durchmarschiert.
Ja. Also, das ja, wenn Jasula dann meint, er muss dann auch noch mit fürs Offensivspiel was beitragen, ja, dann entstehen natürlich auch Lücken, ne? Weil klar, große Lücken kann ja halt nicht mehr zulaufen. Ne?
Tempodefizit einfach.
Ganz, ne? Genau. So, und deswegen glaube ich schon Jasula, Müsel, aber wichtig, dass man Reisig in der Hinterhand hat. Jasula steht ja auch wieder bei 8 gelben Karten, bedeutet spätestens in 3 Wochen ist er wieder gesperrt. Also ich hoffe natürlich, dass er da gegen Duisburg dabei ist, weil das ist ja schon ein Spiel für ihn. Aber ich meine, bevor man über die Tabelle spricht, muss ja immer erstmal die Leistung stimmen. So, und in dieser dritten Liga, die ist so verrückt, wenn du das mal schaffst, mal eine Serie hinzulegen, und da steht ja Rot-Weiß jetzt an diesem Punkt, also ist ja durchaus realistisch jetzt, wenn du jetzt Erzgebirge ausschlägst, 3 Siege in Folge und du bist halt wieder da. So, das erste war die Basics, die Leistung muss stimmen, man muss ein passendes System finden und es muss sich einfach mal einspielen. So, natürlich kannst du in der englischen Woche immer mal 2, 3 Positionen tauschen, aber es geht ja darum, dass man eine Achse hat. Ne? Man hat jetzt Schulz, Rios Alonso hat sich, finde ich, eingespielt, davor Jasula, dann hast du Mitsuta auf der 10, Jansen vorne, so, und dass du eine gesunde Achse hast, die funktioniert, und ja, wenn die Leistungen stimmen, dann ist ja alles drin für Rot-Weiß, ja, mit dem Kader.
Das war schon, finde ich, auch so spürbar, diese Angst vorm Austrudeln der Saison, das hast du auch in Hoffenheim gespürt, weil wenn das dann doch wieder nur einen Punkt gibt, also da war schon wirklich Druck auf dem Kessel, also du hast, während des Spiels hast du mehr das Gefühl, die haben Angst, was zu verlieren, als zu gewinnen, und konnten dann wirklich extrem aufatmen danach, das hast du auch allen Beteiligten so angemerkt, dass sie das Ding halt gezogen haben, weil wie du sagst, du musst und möchtest und brauchst jetzt vor allen Dingen diese Serie vor dem Derby, du hast jetzt mit Dabro und Aue jetzt das Team, danach noch Viktoria Köln, ist auch ein Heimspiel mit den Gästefans, die da anreisen, die beiden Dinger musst du ziehen, um dann halt mit 4 Siegen in Folge auch mal wirklich in die Länderspielpause zu gehen, das ist unerlässlich, glaube ich, um wirklich oben anzugreifen oder wirklich dran zu bleiben einfach.
Ja. Mal die Konkurrenten jetzt auch alle gegeneinander spielen. Ja. Ne? Also die Duisburger müssen, glaube ich, nach Rostock. Ne? 1860 München hat 5 in Folge gewonnen. Die haben jetzt aber auch sehr, sehr schwere Aufgaben vor der Brust. Also die werden jetzt auch nicht da locker durchmarschieren. So, die werden ihre Punkte lassen. Und ja, das wäre natürlich super vor dem Derby, wenn man natürlich mit 4 Siegen da reingehen könnte. Dann würde man ja auch das Zwischenziel erreichen. Das war ja immer die 54 Punkte. Dazu bräuchte man jetzt noch 2 Siege. Ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. So, und
du hättest vielleicht in der Saison zum ersten Mal auch wirklich diesen richtigen Positiv-Flow, ne?
Ja.
Weil du warst zwar immer oben dran, aber dann ja irgendwie dann unentschieden, irgendwie so ein mickriges 1-0 oder sowas. Dann hättest du wirklich mal diesen richtig positiven Vibe, den es vielleicht auch wirklich braucht im Aufstiegsrennen. Also, glaube ich, hängt ganz viel dran jetzt an den nächsten 2 Spielen noch.
Man hat sich ja immer gefragt, wann kommt die Mannschaft, wann explodiert die Mannschaft und wann erreicht die so diesen Flow, ne, den sie in der Rückrunde hatte. Und ja, wenn es dann jetzt klappen würde, wäre natürlich jetzt umso besser vor den entscheidenden Wochen.
Ja, ihr habt es gesagt, sind noch 2 Spiele vor der Pause und dann vor dem Derby. Erstmal am Samstag Aue. Besonderes Spiel sicherlich auch, wenn Christoph Dabrowski dann da noch an der Seitenlinie steht, denn Aue, ja, freier Fall gerade so ein bisschen.
Ich glaube, der gute Christoph Dabrowski hat sich wahrscheinlich mit diesem Job jetzt keinen großen Gefallen getan, muss man ehrlicherweise sagen. Der Trainereffekt ist ja komplett verpufft. Ne? Also man könnte jetzt mal sagen, am Anfang hat er wirklich schwere Spiele gehabt. Er hat die ganzen Teams von oben gespielt, knapp verloren. So, jetzt verlierst du dann zu Hause gegen Alemannia Aachen 1-3. Ne? Die Zuschauer drehen sich um und ja, das ist ja wirklich, also ist eine hoffnungslose Situation. Ich glaube, 8 Punkte mittlerweile Rückstand und ja, scheint jetzt auch nicht die Mannschaft jetzt für ihn zu sein. Ne? Christoph Dabrowski ist jemand, der Fußball spielen lässt. Möglicherweise sind jetzt andere Dinge gefragt im Abstiegskampf und ja, er konnte das Ruder da nicht rumreißen. Was wir gehört haben, ist er noch im Amt? Also denken wir schon, dass wir ihn dann an der Hafenstraße sehen werden. Ich meine, was willst du auch machen als Erzgebirge Aue? Ne? Also kannst jetzt nicht schon den nächsten Trainer rausschmeißen. Das ist ja irgendwann auch eine finanzielle Frage.
Genau, ich
ne?
glaube, die sind halt einfach finanziell auch nicht auf Rosen gebettet, dass sie sich das erlauben können, ihn dann nochmal die Abfindung auch hinterher zu schießen. Und wie du sagst, glaube ich, er war natürlich relativ lange raus und dann wartest du vielleicht auf den Moment und willst unbedingt den Job und dann ziehst du aber irgendwie die Niete so ein bisschen, ne? Also es war ja schon von vornherein eine schwierige Ausgangslage für ihn, ne? Und jetzt ist es ja, absolut, ja. Ist ja schon fast aussichtslos, muss man sagen. Also es wäre eine heroische Aufholjagd.
Ja, also es tut mir ein bisschen leid für ihn, dass er da auf jeden Fall ins Klo gegriffen hat, weil man darf auch nicht vergessen, in Essen hat er eine ordentliche Zeit gehabt, er hat wirklich eine sehr, sehr gute zweite Saison gespielt, das dürfen wir nicht vergessen, dass diese Mannschaft lange auch um den Aufstieg mitgespielt hat, mit deutlich geringeren finanziellen Mitteln noch und natürlich war das auch eine ordentliche Mannschaft, ne? Also es war genau für Dabrowski Fußball perfekt, ne? Mit so Leuten wie Harenbrock, wie Schapinar, wie Obus, ne? Die hinten Götze, die haben schon Fußball gespielt und ich bin immer noch davon überzeugt, wenn es diese Mannschaft geschafft hätte, im Winter nochmal 1-2 Leute zu bekommen, so, dann wären die möglicherweise aufgestiegen. Ich meine, die hatten damals einen jungen Wonitsch und Dumbuya vorne drin, ne? Also ein halbwegs treffsicherer Stürmer noch und Dabro wäre aufgestiegen, gehört ja auch irgendwie zu weit dazu, ne?
Ja, wird sicherlich, aber ja, schon könnte ich mir vorstellen, mit Applaus auch an der Hafenstraße.
Ja, ist, ne? Also da gab es auch irgendwie kein böses Blut oder so, ja. Und gab ja auch damals Plakate, als er aufgehört hatte. Er hat ja auch immer Haltung bewiesen, finde ich. Ich erinnere mich noch an sein letztes Spiel gegen 1860 München nach dem 0-3. Da ist er nochmal allein in die Kurve gegangen, hat sich vor seine Mannschaft gestellt. Also ihm kann man da jetzt in Sachen Einsatz nichts vorwerfen. Er hat es möglicherweise verpasst, in der letzten Saison so ein bisschen von seinem Weg abzuweichen, ja. Von dem Ballbesitzfußball. Das ist ihm dann zu Verhängnis geworden. Aber Fakt ist, war natürlich auch für ihn denkbar ungünstig. Ne? Also er hat eine gute Saison gespielt und dann verliert er fast seine ganze Achse. Ne? Und deswegen, also da wird es kein böses Blut geben. Ich denke mal schon, dass man ihn mit Applaus begrüßen wird und das hätte er sich auch verdient.
Ja. Wie spielt man denn gegen so eine Mannschaft, die, ja, ihr habt es gesagt, eigentlich ist es schon fast unmöglich, dass die nochmal zurückkommen. Wie tritt man da auf?
Am liebsten mal mit Selbstbewusstsein und auch mal einem durchgehend guten Spiel. Das wäre vielleicht mal wünschenswert, weil so ein bisschen ist ja Rollercoaster RWE. Immer wieder mal eine gute Phase, wechselt sich mit einer schlechten ab und die wissen ja auch, für Aue geht's um alles. Die müssen eigentlich auch, können ja nicht mehr im Unentschieden leben. Also eigentlich ist das ein perfektes Spiel, um vielleicht auch mal so ein bisschen so einen Statement-Sieg nochmal zu setzen, glaube ich. Und die Möglichkeit haben sie auch definitiv gegen so einen angenockten Gegner.
Ja, ähnlich wie Mannheim, ich finde. Also bis zur Unterbrechung war das ein sehr ordentliches Spiel. Man hat da nichts zugelassen, hat gut nach vorne gespielt. Ich finde, nach der Pause hat man eine sehr, sehr gute Phase gehabt, wo bestimmt das 2-0 gefallen wäre, wenn das Spiel nicht unterbrochen worden wäre. Also genau so. Man hat ja jetzt alles. Man hat ja wirklich jetzt eine Mannschaft gefunden. Wie gesagt, ich würde Müsel reinbringen für Reisig. Also Ballsicherheit hilft schon weiter. Ja, und dann hast du vorne deinen Unterschiedsspieler mit Marek Janssen. Wieder Heimspiel. Ne? Lass ihn knipsen.
Ja.
Man muss natürlich gucken, was dann außen passiert. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Obos nochmal eine vierte Chance erhält. Dixon Abiyama fand ich auch gut, als er eingewechselt wurde. Also der würde dann auch nochmal Startelfsprüche anmelden und dann klar, mal gucken, warum nicht mit Doppel-B, wie du sagst, versuchen, ne?
Ja, fände ich eine interessante Variante. Auch wie du eben schon sagtest, generell diese Eingespieltheit auch zu fördern und jetzt auch mal bei dieser Achse zu bleiben, ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und ja, Aue ist wirklich so angenockt. Man sagt zwar immer angeschlagener Boxer, ja, da kann natürlich noch was passieren, aber wenn RWE bei sich bleibt und wirklich mit dieser Power rausgeht, muss das einen Heimsieg geben.
Ja.
Also ist für mich ohne Zweifel.
Ja, wenn du merkst im Abschiedskampf, du kommst nicht voran und der Abstand wird immer größer, ne? So, dann schwindet ja irgendwann auch mal das Selbstvertrauen und der Glaube daran, dass es funktionieren kann. Und ja, aber trotzdem muss man erstmal durchziehen, so ein Spiel in dieser Liga wird dir nichts geschenkt. Auch Havelse war schwierig, gegen Schweinfurt hat man sich zu Hause auch ordentlich einen abgebrochen. Also das Spiel ist noch längst nicht gewonnen. Bin mal gespannt. Würde mich auf jeden Fall freuen über einen vollen Heimbereich diesmal auch. Das, wie ich finde, ließ zuletzt so ein bisschen zu wünschen übrig. Gegen Mannheim waren es auch nur 15-7. Klar, war natürlich auch Mittwochabend eine schwierige sportliche Situation. Aber hallo, jetzt ist der Endspurt, ne? Also 10 Spiele noch in der dritten Liga, man kann aufsteigen. Also wer jetzt nicht ins Stadion kommt, weiß ich auch nicht.
Und ich glaube, wir würden uns, oder wahrscheinlich jeder Fußballfan, freuen, wenn wir dann in ein paar Wochen zum Derby, ja, weiß ich nicht, punktgleich, RWE, ja, Duisburg, das wäre ja eigentlich.
Was gibt's denn Besseres? Mit 4 Siegen, mit der breiten Brust, dann dieses Duell vor der Nase, 2 Wochen Anlaufzeit noch, um die Stimmung noch so ein bisschen mehr knistern zu lassen. Ist ja perfekt. Also, was willst du mehr? Wo gibt's denn das in Deutschland im Moment überhaupt? Diese Ausgangslage mit 2 Aufstiegskandidaten?
Hier im Revier auf gar keinen Fall, ne? So, also, mein Bochum-Schalke weit auseinander, in Dortmund sowieso. Das ist ja, also, überragend einfach diese Konstellation.
Und man muss sagen, also hier im Talk habt ihr oft gesagt, ihr traut den Duisburgern eigentlich nicht zu, dass sie so lange oben mitspielen, aber.
Ja, aber es auch, wir haben gerade von mentaler Stärke bei Rot-Weiß gesprochen. Ich habe mir das Spiel gestern angeguckt gegen Saarbrücken. So, die kassieren in der zweiten Halbzeit das 1-2, so, und dann haben die auch Qualität. Dann haben die mal eben Susek und Simalla eingewechselt, ne? Also von der Bank und haben dann nochmal richtig Schwung reingebracht. So, und dann drehen die das gegen einen formstarken Gegner. Also nicht zu unterschätzen. Ja, es ist grundsätzlich schwer. Also die Verle haben auch wieder gewonnen, sind dabei. Also sind jetzt 8 Vereine für 3 Plätze und das wird echt ein Hauen und Stechen. Und Rot-Weiß ist mittendrin und das ist auf jeden Fall erstmal aus Essener Sicht die positive Nachricht.
Ja. Die positivste, die du eigentlich machen kannst nach dem Rostock-Spiel, weil hättest du diese Aussage jetzt zum Ende der Woche dann getroffen, ja, wird eng, ne? Also von daher können sich alle jetzt glücklich schätzen, dass du noch oben wirklich dran bist.
Absolut. Ja, ihr merkt, hier herrscht auch schon Derby-Vorfreude. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Erstmal jetzt am Samstag das Spiel gegen Aue, dann Viktoria Köln, dann Länderspielpause und dann Duisburg. Wir treffen uns am nächsten Montag dann natürlich wieder hier nach dem Aue-Spiel. Ich werde nicht da sein, ich mache jetzt ein bisschen Urlaub, bin aber pünktlich zum Derby wieder zurück.
Wohlverdient.
Ihr rockt das auch ohne mich. Ihr sollt natürlich trotzdem gerne einschalten. Danke, dass ihr beiden dabei wart.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.